Liebe Hörer, herzlich willkommen. Wir haben Donnerstag, den 16. Juli 2026. Hier ist der Kontrafunk mit seiner Live-Abendsendung 1820. Manche Schlagzeilen werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Der CDU-Politiker Jens Spahn ist Vater geworden, obwohl Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist. Wie passt das zusammen, zumal er ja das Leihmutterverbot in Deutschland miterkämpft hat? Und was bedeutet es für die Glaubwürdigkeit von Politik und Gesetzgebung, wenn ein hier untersagter Weg im Ausland genutzt wird? Darüber spreche ich mit Eva Engelken, Gründerin der Frauenheldinnen. Außerdem, das ZDF nimmt die großen Samstagabendshows ins Visier und bewertet Fernsehlegenden von einst nach heutigen moralischen Maßstäben. Ist das überfällige Aufarbeitung oder nachträgliche Abrechnung? Einschätzungen dazu hören wir von Boris Brandt, Fernsehproduzent, Formatentwickler und langjährigen Entertainment-Manager. Dann geht es um Pressefreiheit und Medienaufsicht. Ein neues Gutachten stellt das Vorgehen der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen im Fall des Podcasters Benjamin Bernd in Frage. Welche Signalwirkung hat das? Antworten hören wir vom Rechtsanwalt Dirk Schmitz, Spezialist für Medien- und Verfassungsrecht. Und zum Schluss fragt Norbert Bolz im Kommentar des Tages, ist Empathie noch moralische Stärke oder längst politisches Risiko? Ich bin Gernot Danowski, ich führe Sie durch die Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören 1820 am Donnerstag. Sie hören 1820, unser Live-Abendjournal im Kontrafunk am Donnerstag. Ich muss gestehen, als ich die Schlagzeile gelesen habe, Jens Spahn ist Vater geworden, da war ich zunächst irritiert, denn da war doch etwas. Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Wenige Zeilen später war dann klar, der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende und sein Ehemann Daniel Funke sind mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Eltern eines Sohnes geworden. Juristisch ist das offenbar möglich, obwohl die Vermittlung und Durchführung einer Leihmutterschaft in Deutschland ausdrücklich verboten ist. Wer genügend Geld hat, kann ins Ausland gehen, dort ein Verfahren nutzen, das hierzulande nicht zulässig wäre, und die Elternschaft anschließend unter bestimmten Voraussetzungen in Deutschland anerkennen lassen. Damit stellt sich eine grundsätzliche Frage: Welchen Eindruck hinterlässt es, wenn ausgerechnet führende Gesetzgeber einen Weg wählen, mit dem sie den Sinn eines deutschen Verbotes umgehen können? Geht es hier nur um einen privaten Kinderwunsch oder auch um die Glaubwürdigkeit von Politik und Rechtsstaat? Darüber spreche ich jetzt mit Eva Engelken, Gründerin der Frauenheldinnen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Danowski. Ja, ich finde, es macht einen schlechten Eindruck. Und es ist tatsächlich so, dass die CDU, Frauenunion, im Februar auf ihrem Parteitag in Stuttgart einen Beschluss gefasst hat, dass die Leihmutterschaft in Deutschland verboten bleiben soll. Und zwar die kommerzielle als auch die altruistische. Beide, die eine wird von den Bestelleltern bezahlt, die andere wird sozusagen nur als Entschädigung bezahlt. Leidtragende ist in beiden Fällen die Frau, die das Kind austrägt und das nachher abgeben muss. Und leidtragend ist ebenso das Kind, das seiner Mutter beraubt wird, von der es 9 Monate lang im Bauch getragen wurde. Und diesen Beschluss hat die CDU im Februar gefasst auf Antrag der Frauenunion wegen der moralischen und sonstigen problematischen Umstände einer Leihmutterschaft. Jens Spahn hat die Rede gehalten und hat sozusagen, während die Delegierten abgestimmt haben, hat sich selber dafür ausgesprochen, dass Leihmutterschaft verboten bleibt, während er zu dieser Zeit bereits privat das in Deutschland geltende Verbot umgangen hat. Also es ist tatsächlich so, es gibt eine Strafbarkeitslücke, und zwar auf 2 Ebenen. Einmal ist es so, dass die strafbar in Deutschland machen sich nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz und nach dem Embryonenschutzgesetz nicht die Leihmütter, die das Kind austragen, und auch nicht die Bestelleltern, die ein Kind bestellen, sondern ausschließlich die Ärzte, die diese Leihmutterschaft vornehmen. und die Agenturen, die das Ganze vermitteln und daran viel Geld verdienen. Das ist das eine. Das zweite, und das hat Herr Spahn nicht getan, indem er ein Kind hat produzieren lassen. Er hat das ja, wie er in der Bild-Zeitung kundgetan hat, in den USA produzieren lassen. Es gibt eine zweite Lücke, die hier reinschlägt. Es könnte nämlich strafbar sein, Italien hat diese Strafbarkeitslücke geschlossen, dass man, wenn der Vermittlungstatbestand auf deutschem Boden stattfindet, dass man dann auch eine im Ausland angestoßene Leihmutterschaft in Deutschland unter Strafe stellt. Und die CDU-Frauenunion, die müsste sich jetzt eigentlich fragen lassen, wenn sie tatsächlich will, dass Leihmutterschaft verboten wird, sollte sie das auch so umsetzen, dass diese Lücke geschlossen wird.
Viele Hörer fragen sich jetzt vermutlich, das ist jetzt wohl noch nicht ganz klar, also hat Jens Spahn jetzt gegen deutsches Recht verstoßen oder hat er lediglich eine bestehende Gesetzeslücke ausgenutzt?
Das ist ganz richtig. Streng genommen hat er sich nicht strafbar gemacht, wenn er in den USA eine Leihmutterschaftsvereinbarung abgeschlossen hat, mit der von vornherein klar war, wenn das Kind geboren wird, dann wird es der Leihmutter weggenommen. Das ist keine Maschine, das ist eine lebendige Frau. Und Jens Spahn übergeben. Er muss jetzt dann das Kind in Deutschland anerkennen lassen. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Das eine ist, dass es einen Gerichtsbeschluss in den USA bereits gibt, dass Jens Spahn dort als Vater anerkannt ist. Das ist der Fall, wenn er biologischer Vater dieses Kindes sein sollte. Und das andere ist, dass das Kind einfach in das standesamtlich eingetragen wird. Dann muss in Deutschland ein längeres Verfahren durchgeführt werden, dass die Eltern anerkannt werden. Also Jens Spahn ist damit noch nicht automatisch in Deutschland Vater des Kindes. Das kann er werden. Das ist aber möglich. Er hat sich also durch diese reine Bestellung und diesen Babykauf in den USA nicht strafbar gemacht. Er hat sich aber natürlich moralisch verwerflich gehandelt. Und er hat einen Umgehungstatbestand genutzt. Und er sollte eigentlich als jemand, der, wenn er es ernst meint, dass Leihmutterschaft verboten werden soll, dann müsste er sich eigentlich auch selber daran halten und dürfte nicht mit einem Flugticket und einer Buchung und viel Geld im Gepäck in die USA reisen und sich dort ein Baby kaufen.
Mit Hendrik Streeck ist bereits vor wenigen Monaten ein weiterer CDU-Bundestagsabgeordneter genau denselben Weg gegangen. Handelt es sich da inzwischen um Einzelfälle oder ist da Ihrer Meinung nach schon ein Muster, auch ein politisches Muster, das sich abzeichnet?
Also ich denke, wir haben im Moment in Deutschland einen heftig tobenden Kampf um die Deutungshoheit. Und ich denke, das ist tatsächlich ein Kampf, den auch die CDU-Frauen schon begriffen haben, dass es hier um etwas geht. Deswegen haben sie diesen Beschluss des Parteitags im Januar bzw. dann im Februar herbeigeführt. Herr Streeck, so wie jetzt Jens Spahn, haben sich dreist über den Willen des Gesetzgebers hinweggesetzt. Der Gesetzgeber hat seinerzeit, als er das Embryonenschutzgesetz und auch dann das Adoptionsvermittlungsgesetz in der Form erlassen hat, ausdrücklich gesagt, es will keine gespaltene Mutterschaft im Sinne von, es wird eine Eizelle eingepflanzt, es ist eine Mutter, die trägt dieses Baby aus, das ist meistens nicht die gleiche. Und dann gibt es noch eine dritte Frau, die das Baby bestellt. Das ist verursacht großes Leid für das Baby, das ist traumatisierend, das verursacht großes Leid für die Frau. Die Frau wird damit sozusagen zu einer Art Brutmaschine degradiert. Das wollte der Gesetzgeber nicht, deswegen hat er das verboten. Und ich glaube jetzt, indem Jens Spahn das so auf so eine gefühlige Art und Weise in der Bild-Zeitung bekannt macht, so er freut sich darauf, Eltern geworden zu sein, da versucht er ein Narrativ durchzudrücken, dass das etwas Tolles ist, dass es schön ist und dass er jetzt endlich seinen Kinderwunsch erfüllt hat. Und da muss ich jetzt ganz klar was ziemlich Herbes sagen. Und zwar, es ist nun einmal so, schwule Paare haben jedes Recht der Welt, als Paar, als Ehepaar zusammenzuleben. Das ist Freiheit, das ist richtig so, das ist gut so. Aber die Natur hat es nicht möglich gemacht, dass zwischen zwei Männern ein Baby entsteht. Und es gibt keine reproduktive Gerechtigkeit, zwei Männern, die auf natürlichem Wege nicht Eltern werden können, jetzt per Leihmutterschaft ein Baby zu ermöglichen. Das muss man anerkennen und das sollte auch ein Herr Spahn anerkennen und die CDU-Frauen und überhaupt die Frauen und überhaupt sollten täten gut daran, ihm das klarzumachen.
Die CDU-Frauen haben Sie jetzt schon öfter angesprochen, deswegen lassen Sie mich in diese Kerbe mal schlagen. Was für eine Rolle wird dieses Thema innerhalb der CDU denn spielen? Also wenn man sich selber noch ernst nimmt als eine Partei, auch mit dem C im Parteinamen, dann müsste da eigentlich eine große Debatte entstehen. Aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass das politisches und diskussionsmäßiges Ungemach geben würde und sowieso eigentlich gar kein richtiger Kompass mehr für solche Themen besteht. Oder wo ist denn jetzt das Problem? Also ist es ein Thema, das einfach völlig untergehen wird, weil es A, entweder nicht interessiert oder auch die ethische Dimension davon überhaupt nicht erfasst wird?
Die christlichen Teile der CDU hatten ja schon große Bauchschmerzen, eine Ehe für alle, also eine gleichgeschlechtliche Ehe zu erlauben. Da hat sich dann eine, wie ich finde, richtige Meinung durchgesetzt, dass auch gleichgeschlechtliche Paare einen rechtlichen Schutz ihrer Partnerschaft genießen müssen. Wenn das jetzt aber dazu führt, dass gleichgeschlechtliche Männerpaare, die ja nun wirklich kein Kind bekommen können, sich Kinder kaufen, und man muss es so hart sagen, es ist ein Kinderkauf, es ist kein irgendwas, es ist wirklich ein Kauf von Menschen, die vorher vertraglich produziert worden sind, ja, und die werden nicht produziert von Maschinen, sondern von echten Menschen. Das ist etwas, was, das muss man sich auch klar machen, das von der UN als ein moderner Sklavenhandel bezeichnet wird. Diese ethische Debatte, die findet im Moment tatsächlich nicht statt. Die muss wieder geführt werden. Und da habe ich die Hoffnung, dass die CDU-Frauen, die ja diesen Beschluss herbeigeführt haben, vielleicht auch diese Debatte wieder anregen.
Die CDU muss ja für sich selber auch klären, im tagespolitischen Wirrwarr, welchen Weg sie gehen möchte. Ja, die Partei scheint ja auch im Alltag relativ wenig richtig machen zu können gerade. Mhm. Die steht im Wind, Merz steht im Wind. Kann der sich jetzt so eine Debatte auch noch leisten? Das meine ich.
Naja, man muss tatsächlich sehen, dass sich die CDU natürlich schon stark von der SPD hat knebeln lassen. Und dass die CDU jetzt deutlich zögert, das Selbstbestimmungsgesetz, was Herr Merz vollmundig angekündigt hatte, überprüfen zu wollen, im Moment nicht richtig überprüft. Diesen ganzen Komplex mit Transgender, den müsste man anpacken und den müsste man ablehnen. Und dann würde man auch automatisch zu einer ganz klaren Ablehnung der Leihmutterschaft kommen. Umgekehrt, wenn man diese Transgender-Ideologie annimmt, dann ist man ganz schnell dabei bei dem, was die Grünen, ich habe vorher den Begriff erwähnt, reproduktive Gerechtigkeit nennen, dass man das hat. Dann sagt man nämlich, das ist eine reproduktive Gerechtigkeit, dass man sich ein Kind zur Not von einer Leihmutter machen lässt. Ich denke, da werden die Grenzen verlaufen. Da wird die Frage sein, ob die CDU das schafft, dem einen eine Absage zu teilen und sagen, es gibt keine Paare, wo Männer Frauen sind und die dann aufgrund von reproduktiver Gerechtigkeit auch noch das Recht haben auf ein Kind. Also sie können sich nur für das eine oder das andere entscheiden. Wofür sie sich entscheiden, da will ich jetzt keine Aussage darüber treffen. Also in den letzten Monaten war es enttäuschend, was von der CDU tatsächlich kam.
Vielleicht kann ja die UN bei der Entscheidung helfen, denn die UN-Sonderberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen und Mädchen, das hatten Sie auch schon erwähnt, hat die globale Leihmutterschaft scharf kritisiert und auch gewarnt vor Ausbeutung sowie Kinderhandel. Welche Bedeutung haben solche Bewertungen für die deutsche Debatte? Oder ist man das gewohnt, auch sowas zu ignorieren?
Ich bin nicht in der Spitze der CDU-Frauenunion und auch nicht in der CDU. Das ist natürlich eine ganz klare Vorgabe. Und wenn die CDU das noch nicht kapiert, dass es diese klare Vorgabe gibt, dann muss ihr natürlich von der Zivilgesellschaft aus klargemacht werden, dass es das gibt. Und womöglich muss ihr das auch noch auf dem Klageweg klargemacht werden. Das ist ein Grund, warum wir als Verein seit Oktober gegen sogenannte Kinderwunschmessen vorgehen, auf denen dieses Leihmuttergeschäft angebahnt wird. Auch das operiert in einer Grauzone, wenn man so will, weil die Leihmutterschaft ist ja, wie wir wissen, im Ausland verboten. Aber eben im Inland treten dort Agenturen auf, die Leihmutterschaft anbieten und vermitteln und tatsächlich Paketpreise bis zur Höhe von 100.000 Euro anbieten. Wir haben das recherchiert, wir haben dort sozusagen Testkäufer hingeschickt und wir gehen jetzt auf dem Rechtsweg gegen diese Messen vor. Wir richten jetzt einen formellen Antrag an die Stadt Köln mit dem Begehren, dass die Messen mit Auflagen versehen werden, die verhindern, dass dort Leihmutterschaft vermittelt wird. Und wenn die Stadt Köln diesen Antrag, Auflagen zu erteilen, ablehnt, dann werden wir unmittelbar Klage erheben darauf, dass die Stadt Köln verpflichtet wird, die Kinderwunschmesse Wish for a Baby zu unterbinden, beziehungsweise den Ausstellern, die dort Leihmutterschaft anbieten, denen das zu untersagen.
Sagt Eva Engelken, Gründerin der Frauenheldinnen, und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ihnen einen schönen Abend.
Ich bedanke mich herzlich.
Sie hören 1820 am Donnerstag. Erinnern Sie sich noch an die großen Samstagabendshows, an Thomas Gottschalk, Rudi Carrell, Harald Schmidt oder Wim Tölke? Millionen haben zugesehen, gelacht und diese Sendungen haben das deutsche Fernsehen geprägt. Aber jetzt blickt das ZDF mit einer neuen Dokumentation auf genau diese Ära zurück. Allerdings unter einem völlig anderen Vorzeichen. Im Mittelpunkt stehen Vorwürfe von Sexismus, Machtmissbrauch und patriarchalen Strukturen. Viele der gezeigten Protagonisten leben allerdings gar nicht mehr und können sich gegen die Vorwürfe auch nicht mehr wehren. Handelt es sich da um eine notwendige historische Aufarbeitung oder um eine nachträgliche moralische Verurteilung vergangener Zeiten? Darüber spreche ich jetzt mit einem Mann, der das deutsche Fernsehen von innen kennt wie kaum ein zweiter, nämlich Fernsehproduzent, Formatentwickler und langjähriger Entertainment-Manager Boris Brandt. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich.
Herr Brandt, Sie haben bei ProSieben, Endemol und AIDA Entertainment jahrzehntelang Unterhaltungsfernsehen produziert und entwickelt. Wenn Sie diese neue ZDF-Dokumentation sehen, was ist da Ihr erster Eindruck? Erkennen Sie darin das Fernsehen wieder, das Sie erlebt haben? Oder entsteht da so ein Bild, das mit der damaligen Realität nur noch wenig zu tun hat?
Ja, zwei Aspekte sind bei mir hochgekommen. Erstmal habe ich ja den Titel gehört und dachte sofort, ach Mensch, prima, das gibt einen Film zu dem wunderbaren Album von der Band Erste Allgemeine Verunsicherung, denn die haben den Titel Was haben wir gelacht mal rausgebracht und das hatte noch so einen schönen Untertitel, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas wie das größte Blablabla, was es jemals gab oder so. Also es passte ganz gut zu dem, was hinterher rausgekommen ist. Fakt ist, es ist jetzt ein Film, er ist natürlich mit Landesfördermitteln und sowas alles finanziert worden und er geht in die Kinos. Da habe ich gedacht, okay, so eine Dokumentation, die in die Kinos geht, das ist schon spannend. Dann habe ich mich damit beschäftigt und habe Ausschnitte gesehen. Erst die Trailer und dann Ausschnitte. Und was soll ich sagen? Ich halte das für eine unfassbare, wahnwitzige Unverschämtheit. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil es ja, also es setzt sich kritisch auseinander mit dem Verhalten Frauen gegenüber in den früheren Jahren, 90er Jahre vor allem. Aber es ist vor allen Dingen eins, es ist ein Tritt mitten ins Gesicht von allen Menschen, die damals, als es noch Lagerfeuerfernsehen gab, glücklich vor dem Fernseher gesessen haben als ganze Familie und Wetten, das oder der große Preis oder solche Sendungen geguckt haben. Es ist im Nachhinein die Backpfeife, die Ohrfeige, der Eimer Dreck, der über einen ausgekippt wird, weil man damals darüber glücklich war. Und ich sage mal ein Beispiel, ist auch in dem Film drin, Thomas Gottschalk hat Iris Berben zu Gast. Iris Berben, top zurecht gemacht, kommt auf die Bühne. Und wenn man zu dieser Bank, zu dieser Couch geht, dann ist man ja mit dem Rücken zum Publikum. Und dann sagt Thomas Gottschalk sowas wie, er zeigt auf ihren Hintern oder auf ihre Figur und sagt sowas wie, kannst ruhig noch eine Weile so stehen bleiben. So, das ist jetzt ein furchtbarer, wahnwitzig, sexistischer Übergriff. Und im Nachhinein, also alle, die damals gelacht haben, die im Publikum, die Politiker in der ersten Reihe und auch wir zu Hause natürlich, die das irgendwie völlig okay fanden, ja, wir sind eigentlich alles, wie soll ich sagen, Schweine.
Die Dokumentation beurteilt Sendungen aus den 70ern, 80ern und 90ern mit heutigen Maßstäben. Damals galten aber andere gesellschaftliche Konventionen, sage ich jetzt mal. Sie haben es gerade selber gesagt, wir alle haben darüber geschmunzelt. Wir hatten ein anderes Humorverständnis vielleicht und auch ein anderes Verhältnis zwischen Publikum und Moderatoren hat es auch noch gegeben. Wie schwierig ist es denn, historische Fernsehunterhaltung fair zu bewerten, ohne die damalige Zeit auszublenden?
Ja, das ist ein bisschen Sign of the Times für Menschen, die wenig gelernt haben, wenig können oder sich furchtbar aufregen wollen, weil sie heute wichtig genommen werden wollen. Die denken sich dann solche Sachen aus. Ich finde das also moralisch verwerflich erstens, und zwar deswegen, weil andere Zeiten, andere Regeln und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist aber, es geht doch nicht darum, was jemand aus heutiger Sicht gemacht hat. Es geht doch darum, was jemand im Herzen hat. Ich zum Beispiel, ja, ich mache mich über in meiner Sendung und so, ich mache mich lustig über alles. Ich lache über alles. Und das darf ich auch, weil ich reinen Herzens bin. Jemand, der reinen Herzens ist, darf über alles lachen, der darf Spaß haben, der darf sein Leben genießen, alles das. Schlimm ist, wenn in einem drin sozusagen, in dem Fall jetzt, was den Film angeht, wenn in den Menschen, um die es da geht, Verachtung gegenüber Frauen oder Minderwertschätzung gegenüber Frauen gewesen wäre. Das ist völliger Blödsinn. Wenn Herr Tölke damals bei Der große Preis, hieß die Sendung, glaube ich, gesagt hat, und hier ist sie wieder, meine bezaubernde Kollegin oder Assistentin Heike. Sieht sie nicht niedlich aus, ja? Das ist doch nichts Böses. Worüber regt ihr euch denn auf? Und jetzt kommt's. Meine erste wirkliche Begegnung mit der Szenerie, die jetzt hier urteilend ist, ja, war im Jahr 1986 im September. Denn da war ich eingeladen als Kandidat bei Bio bei Mensch Meier. Nach der Veranstaltung sind mein Freund Thomas, den ich hier mitgenommen habe aus Hamburg, und ich mit Bio zusammen noch ins Hotel Timp gegangen. Jeder Kölner weiß sofort, wo die Geschichte jetzt hingeht. Im Hotel Timp, das ist ein Transenladen, wo es unglaublich tolle Stimmung war, wo lustige Menschen waren und Menschen, die sich als Frauen verkleidet haben, haben Lieder gesungen. I Will Survive und solche Geschichten. So, im Verlauf dieses Abends habe ich viel gelernt über die, sag mal, die homosexuellen Szene von Köln, aber auch über Bio, denn der hat angefangen, meinen Freund anzubaggern, mit Anfassen und allem, was dazugehört. Das war meine erste Begegnung. Seitdem habe ich eigentlich in der Kölner Szenerie, auch als ich da 13 Jahre gewohnt habe und mit den Kollegen von RTL und wem auch immer zusammengearbeitet habe, war es immer so, dass diese homosexuelle Szene in Köln, diese Medienszene, unglaublich ausgrenzend war. Sie haben viele Leute niemals reingelassen. Sie haben ständig darauf geachtet, dass es ihnen richtig gut geht. Sie haben sich gegenseitig alles hingeschoben. Und Übergriffigkeit, wenn es jetzt um lesbische Personen geht, ja, Hella von Sinn und Bettina Böttiger, die beide jetzt in dieser Dokumentation vorkommen, die sind in Köln dafür bekannt, dass sie aber alles, was nicht bei drei, was ihnen gefiel und bei drei nicht auf dem Baum war, angegraben haben. Was auch damals irgendwie zur Exotik der Stadt Köln mit dazu gehörte und wo sich auch keiner drüber aufgeregt hat bei Partys. Und ich wundere mich ehrlich gesagt, ob sich jetzt Mädchen melden, die damals von denen auch angegraben worden sind, weil die waren genauso übergriffig in ihrer Szenerie.
Auffällig ist ja auch, dass zahlreiche der kritisierten Moderatoren wie Kuhlenkampf, Tölke, Junke, Karell längst verstorben sind. Die können sich also auch gar nicht mehr in einem anderen Licht mehr selber darstellen. Wie beurteilen Sie diesen Umstand?
Ja, also wenn man was zeitgeschichtlich vernünftig anguckt, dann kann man auch, finde ich jetzt persönlich, also über Größen aus der früheren Zeit irgendwie diskutieren und so. Aber ich kenne die nicht alle persönlich, aber einige kenne ich gut persönlich. Thomas Gottschalk zum Beispiel kenne ich persönlich gut. Ich habe zumindest, also Herrn Frankenfeld zum Beispiel kenne ich nicht, Wim Tölke zweimal getroffen. Die Entscheider damals vom ZDF oft getroffen. Das Umfeld von Wetten, dass inklusive der Promis, die da waren, oft dabei gewesen. Keiner von denen, ich schwöre, keiner von denen hat in irgendeiner Form irgendwie Frauen nachteilig behandelt, ausgebeutet oder als Sexobjekte gesehen und so. Das ist eine wahnwitzige Fantasie aus heutiger Sicht, die nicht stattfindet. Und es ist doch okay, wenn man sagt, hier ist sie, meine Assistentin Heike, und sie sieht bezaubernd aus. Wo in Gottes Namen ist da das Problem? Das ist künstliches Aufregen, sich selber inszenieren und irgendwelche Filme drehen, damit man Filmförderung bekommt und das nächste Jahr überlebt. Ich finde das ganz schlimm.
Wenn man diese Dokumentation jetzt nicht isoliert betrachtet, sondern zusammen mit anderen Produktionen und Debatten der vergangenen Jahre, erkennt man da vielleicht ein größeres Muster. Also Sie haben schon gesagt, man will uns eigentlich unsere ganze Vergangenheit madig machen und ein schlechtes Gewissen machen. Aber da geht es doch nicht nur um die Aufarbeitung einzelner Fernsehmomente, oder?
Also es ist insgesamt eine Verwirrung, und zwar in erster Linie ausgelöst durch Leute, die anscheinend nichts anderes können und kein anderes Leben haben. Sie denken sich irgendwas aus. Ich meine, die ganze Woke-Bewegung, also jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, wo es herkommt. Das kommt von der amerikanischen Ostküste, wo Kinder im Internat waren, in teuersten Internaten, die keine Leistung gebracht haben. Mathe schlecht, Englisch schlecht, Geschichte schlecht und so weiter. Und die haben sich was Neues ausgedacht, zugegebenermaßen mit Lehrern, nämlich Wokeness, also ein besserer Mensch sein, neue Werte schaffen, und wollten sich dann bewerten lassen nur nach den neuen Werten, nach diesen neu von ihnen geschaffenen Werten, in denen sie dann ganz vorne sind. Ansonsten hat das mit der normalen Gesellschaft, den normalen Menschen, dem gesunden Menschenverstand alles sowieso von Haus aus schon ganz wenig zu tun. Und das Ganze dann jetzt, also mal diese permanent sich darüber auszulassen, was alles schlecht und daneben ist. Und nehmen wir noch mal Harpe Kerkeling, weil der auch gerade in der Presse war, ja. Fällt eigentlich irgendjemand auf, dass er erst erzählt hat, er würde in Köln wieder wegen seiner Homosexualität gejagt und ausgegrenzt werden. Danach zieht er nach Berlin, da ist ihm genau das Gleiche passiert. Sein schönster Ort war immer Italien. Jetzt ist er in Italien auch noch angeblich wegen seiner Homosexualität gejagt worden. Das ist doch Quatsch, das glaubt doch kein Mensch. Und dass er sich jetzt auf dem Weg macht, auch noch politisch beurteilen zu können, das ist ein Rausch eines untergehenden Teils, besser Menschen, sich selber inszenierenden besser Menschenteils in der deutschen Kulturlandschaft, die sich selber inszenieren und sich ständig neue Sachen ausdenken, wie sie mit Staatskohle sich irgendwie wichtig machen können. Ich finde das ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich finde es auch ehrlich gesagt peinlich, und ich wundere mich, dass denen selber das nicht peinlich ist, dass sie jetzt Männer anklagen wegen sexueller Übergriffigkeiten, weil sie da irgendjemandem ein Kompliment gemacht haben, ein flaches, und selber aber, sag mal, angrabend bis vom Allerfeinsten unterwegs waren.
Sie kennen die Produktionsabläufe solcher großen Unterhaltungsshows ja selber aus eigener Erfahrung. Wie wurden denn damals die Rollen verteilt? Also entstand es tatsächlich aus einer, ich nehme jetzt mal wirklich die Rolle ein und sage, bewusst patriarchalen Struktur heraus? Oder spielten da halt eher so die Marktmechanismen eine Rolle? Einschaltquoten, Stars, Zuschauererwartungen und so?
Einzig und allein Quoten, Zuschauererwartung und was funktioniert. Es ist, ich kann es nicht ändern, es ist eine Tatsache. Also ich weiß das auch daher, weil wenn man selber Formate entwickelt und wenn das dann Showformate sind, dann geht es immer darum, wer moderiert das, Mann oder Frau und dann wer und wer kommt so gut an und so. Warum wurde die Traumhochzeit von einer Frau moderiert? Weil das top zusammenpasst. Warum werden Quizshows in erster Linie von Männern moderiert? Weil das gut zusammenkommt. Ob das ein Vorurteil ist, ob da irgendwas in den Knochen der Menschen nicht stimmt oder sonst irgendwas, ist mir völlig wurscht. Es geht darum, dass derjenige, der es am besten kann, der dem Publikum am besten gefällt, auch die beste Leistung bringen kann sozusagen. Und da interessiert es nicht, ob Mann oder Frau. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Top-Moderatoren gibt es denn in Deutschland? Wo sind denn die Top-Moderatoren? Wir haben Agitatoren wie Dunja Halotri, die da sitzt und sich selber permanent von morgens bis abends als Propagandamaschine inszeniert. Das ist doch keine gute Moderatorin. Das ist eine Propagandamaschine in ihrer eigenen Sache oder in Regierungssache oder so. Ich kann es nicht ändern, dass es nur wenig, und das mag zu tun haben mit Geschichte, Kultur, mit ich weiß nicht was. Nach wie vor sind männliche Moderatoren zum Beispiel erfolgreicher. Und das war früher noch viel extremer. Da hätte man, wenn man eine weibliche Moderatorin gehabt hätte, eben Traumhochzeit zum Beispiel, hat ja Endemol produziert, ist eine Ausnahme, weil es da so gut gepackt hat. Aber ansonsten hätten die Menschen die Sendung nicht angeguckt, sie hätten protestiert. Und das kann man natürlich dem gesamten Volk in den 70er, 80er, 90er Jahren vorwerfen. Aber es ist Quatsch, es war eben einfach so. Und es ist auch nicht schlimm, weil es keine Ausgrenzung gab, sondern weil entschieden wurde nach Erfolgskriterien. Und fertig. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit dem Chef der ARD damals. Und ich habe ihn gefragt, ich habe da eine Sendung, die heißt Galileo, das ist für Jugendliche vor allen Dingen Bildung am Vorabend. Die Idee ist, dass die Eltern ihre Kinder vor den Fernseher setzen und nicht sagen, abends wird zum Abendbrot kein Fernsehen geguckt und so. Ja, und wer soll das moderieren? Habe ich gesagt, ich habe hier so einige zur Auswahl. Und dann hat er den Satz gesagt, ich wiederhole ihn jetzt nicht 1:1, aber dem Sinne nach hat er gesagt, also einen farbigen am Vorabend eine Sendung moderieren lassen, das mag der Deutsche nicht zum Abendbrot. Das hat er wirklich so gesagt in seiner Zeit. Das war, wir reden hier über 1998, 99. Und das war die Meinung deswegen, weil sie haben es mal probiert und es hat nicht funktioniert. Und jetzt kann man das dem ganzen deutschen Volk vorwerfen und kann sich hinstellen, kann sagen, ihr wart früher, das ganze deutsche Volk war früher furchtbar. Das wäre dann das zweite Mal in Serie. Das erste Mal, wo Deutschland furchtbar war, finde ich deutlich, deutlich, deutlich wichtiger. Und gerade heute sollte man sich angesichts der politischen Situation mal daran erinnern, was alles schiefgelaufen ist und wie sich solche Sachen entwickelt haben, anstatt sich permanent damit zu beschäftigen, dass irgendwelche Menschen mal irgendwann irgendwas gesagt haben, was aus heutiger Sicht falsch ist. Das gilt ja auch für Anke Engelke und auch für Kerkeling, die ihre alten Figuren plötzlich versenken, ja. Wobei Happe Kerkeling hat ja schnell den politisch korrekten Schlemmer, den Dingsmeier da wieder rausgeholt, auch Horst Schlemmer wieder rausgeholt. Also die verleugnen ja ihre eigene Identität aus Schamgefühl. Ich lach mich tot, was für ein Schamgefühl.
Weil Sie jetzt die heutige Zeit ansprechen, wenn man heutige Samstagabendshows betrachtet, wirken die oft viel vorsichtiger, manchmal geradezu steril, möchte man fast sagen. Viele Moderatoren überlegen inzwischen dreimal, ob sie einen spontanen Witz machen. Das ist meistens sowieso geskriptet. Das merkt man dann auch oft, dass genau. Es das ist. Was hat diese Entwicklung auch mit der Kreativität und der Spontaneität des Fernsehens gemacht?
Diese Menschen, die da heute arbeiten, haben doch alle auf Deutsch gesagt keine Eier mehr. Die servieren uns ein vorgekochtes Gericht, was wir vorher schon kennen, das ist McDonald's-Unterhaltung. Da weiß man, was man kriegt und das kriegt man auch irgendwie. Es gab mal einen Riesenskandal, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, 80er, 90er Jahre. Da hat Joachim Fuchsberger in einer Live-Show zu einer, wie jetzt sagt man heute, mehrgewichtigen Frau, die da getanzt hat, gesagt, oh, Elefanten tanzen, erste Stunde oder irgendwie sowas, ja. Das war ein Mörderskandal. Und zu Recht muss man sagen, weil das war einer zu viel. Da hat er sich lustig gemacht über eine Kandidatin, eine Frau, eine Kandidatin, die mal verglichen mit dem Normalstandard vielleicht recht dick war. Und dem ist das so rausgerutscht. Und da haben sich alle drüber aufgeregt. Das war ein Aufreger für sicher 4 Wochen. Völlig okay. Wurde aber damals direkt abgehandelt, muss man heute nicht mehr drüber reden. Die anderen Sachen waren aber deswegen okay, weil die Menschen das als okay empfunden haben. Und zwar, wenn man Iris Berben heute fragt, ja, die würde niemals, nie auf die Idee kommen, dass Thomas Gottschalk sie sexuell in irgendeiner Form vorgeführt, ausgebeutet hat oder schlecht behandelt hat. Das ist Blödsinn.
Sagt Fernsehproduzent, Formatentwickler und langjähriger Entertainment-Manager Boris Brandt. Ich danke ganz herzlich für die Einschätzung. Schönen Abend.
Herzlich gerne.
Sie hören 1820 am Donnerstag. Wann wird aus Faktenprüfung Zensur und wann wird aus Medienaufsicht ein Eingriff in die Pressefreiheit? Genau darüber wird derzeit heftig gestritten. Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen wirft dem Podcaster Benjamin Berndt vor, in einem millionenfach geklickten Interview mit Björn Höcke eine angeblich falsche Tatsachenbehauptung nicht eingeordnet zu haben. Im Mittelpunkt steht ausgerechnet ein Satz über die SA-Parole »Alles für Deutschland«. Ein neues Gutachten kommt jetzt allerdings zu einem völlig anderen Schluss und könnte den gesamten Fall juristisch auf den Kopf stellen. Verfasst wurde dieses Gutachten unter anderem von meinem jetzigen Gast, Rechtsanwalt Dirk Schmitz. Er ist spezialisiert auf Medien- und Verfassungsrecht und vertritt seit längerem Mandanten in Verfahren gegen Landesmedienanstalten. Mit ihm möchte ich klären, worum es in diesem Fall tatsächlich geht und welche Folgen er für die Meinungs- und Pressefreiheit haben könnte. Herr Schmitz, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Schmitz, die öffentliche Debatte dreht sich um einen einzigen Satz aus einem mehr als 4,5-stündigen Interview zwischen Benjamin Berndt und Björn Höcke. Die Landesmedienanstalt NRW wirft dem Podcaster vor, eine angeblich falsche Tatsachenbehauptung nicht journalistisch eingeordnet zu haben. Worum geht es juristisch tatsächlich? Was wirft man Benjamin Berndt konkret vor?
Also wir haben ein Interview gehabt, ich habe es mir dann auch mal komplett angehört, von 4 Stunden und 36 Minuten, also monsterlang episch. Und da hat der Höcke relativ viel geredet und der im Rahmen des üblichen Umgangs hat der Ben im Prinzip Stichworte und leichtere Fragen gestellt. Also er versuchte das Interview halt nicht massiv zu lenken. Und in diesem Interview gab es, die Minute weiß ich jetzt nicht, also folgender Satz, ich lese ihn mal in seiner ganzen Länge vor. Also keiner wusste, dass alles für D das Motto der SA war, weil man konnte es nicht wissen, denn die SA hatte kein Motto. Also den Satz hatte er so fast als Nebensatz, das war kein Programmsatz, hingeworfen. Da ging es um die Fragestellung seiner gerichtlichen Verfahren. Das war der Ausgangspunkt. Danach passierte erstmal nichts und dann schrieb der ehemalige RTL-Manager und heutige Chef der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen, der Kollege Schmidt mit einem D, ein Schreiben an ihn und forderte letztlich auf, es entweder rauszunehmen oder im Prinzip zu kommentieren, dass das falsch sei. Daraufhin ist der Kollege Steinhöfel von ihm beauftragt worden und der hat dann relativ klar gesagt, das machen wir nicht, die Sache ist auch verfassungswidrig, was aus meiner Sicht auch zutreffend ist. Und das war aber erstmal nur ein Anschreiben, es ist also noch kein Bescheid oder kein Ordnungswidrigkeitenverfahren, was auch immer eingeleitet worden. Das war das sogenannte Kick-off der Medienanstalten, die erstmal auf Herausnahme bitten. Das Wort bitten passt, ne? Weil es noch keine formalrechtliche Aufforderung ist. Das war der Austausch und Schlagaustausch. Und jetzt ging es natürlich einmal, da kann ich gleich noch ein paar Sachen sagen, um die komplette rechtliche Einordnung der Aufforderung. Und das Zweite war die Frage, und da sind wir bei meinem Gutachten hier, ist denn der Satz von Herrn Höcke richtig, falsch oder vertretbar? Darum ging es eigentlich.
Ihr Gutachten verweist ja darauf, dass die Formel »Alles für Deutschland« bereits Jahrzehnte vor dem Nationalsozialismus verwendet worden sei, unter anderem im 19. Jahrhundert, später vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und sogar nach dem Krieg im Umfeld der SED. Also welche Bedeutung hat diese Vorgeschichte für die heutige rechtliche Bewertung?
Also wir haben so ein paar Missverständnisse. Der Johannes Groß hat mal in den 80er Jahren gesagt, der Widerstand gegen Hitler wächst täglich. Und genau in der Ebene sind wir gerade unterwegs. In der Tat, die DDR, die sich ja nun ganz massiv in der Tradition des Antifaschismus gesehen hat, vor allem 3 Jahre nach Kriegsende, hatten mit dem Satz »Alles für Deutschland« überhaupt kein Problem. Die haben das nicht nur mal dahingesprochen, es ist der Aufmacher in der Zeitung, kann man heute sogar noch im Internet abrufen. Das war für die kein Satz, der so belastet war durch die SA, dass man ihn nicht verwenden konnte. Jetzt kann man sagen, das ist ja auch eine verfassungsrechtlich schwierige Situation. Die SED ist jetzt auch kein Menschenfreundpartei, aber man muss eins sagen, die haben sich in der Tradition des Antifaschismus gesehen. Und wenn direkt nach dem Zweiten Weltkrieg die DDR mit diesem Satz kein Problem haben, kann man sicherlich nicht sagen, es hat sich im kollektiven Gedächtnis Deutschland als NS-Parole durchgesetzt. Das ist erstmal die Feststellung. Und wenn man dann die Zeiten vorher sieht, also 1848 ist sie zumindest sichtbar erstmals gebraucht worden, kann man auch nicht sagen, es ist originär eine SA- oder NS-Parole. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Die rechtliche Frage, und jetzt kommt das Missverständnis der Nichtjuristen, wir haben die Fragestellung des Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Und diese Norm ist im Prinzip völlig deformiert worden. Unter einem Kennzeichen versteht man ja normalerweise das Hakenkreuz. Das Hakenkreuz, ein verfassungsfeindliches oder verfassungswidriges Kennzeichen. Am Ende wurde zum verfassungsfeindlichen Kennzeichen alleine das Gesicht von Adolf Hitler und Sätze, die man normalhin in Deutschland spricht, die man nicht zwingend dem Nationalsozialismus zuordnet. Und unser Gutachten kommt am Ende zu dem Ergebnis, bis 2006, das war das Urteil des Oberlandesgerichts in Hamm, also Nordrhein-Westfalen, war das dem deutschen Kollektivgedächtnis nicht bewusst, dass alles für Deutschland eine NS-Parole ist. Das ist der Ausgangspunkt.
Die Landesmedienanstalt argumentiert, Benjamin Berndt habe die Aussage des Interviewgastes als falsch kennzeichnen müssen. Wenn Ihr Gutachten jetzt aber zeigt, dass diese Aussage historisch vertretbar ist, fällt damit aus Ihrer Sicht dann der gesamte Vorwurf gegen den Podcaster in sich zusammen?
Ja, wir haben ja verschiedene Angriffspunkte. Wir können sagen, der Paragraph 19 und der Folgeparagraph des Medienstaatsvertrages ist verfassungswidrig. Das ist ein mühsamer Weg, weil am Ende wird das Bundesverfassungsgericht klären, ob es verfassungswidrig ist oder ob der noch verfassungskonform ausgelegt werden muss. Wenn aber selbst unter Einbeziehung, dass diese Norm komplett rechtmäßig ist, feststeht, dass es nicht rechtswidrig ist, spart man sich letztlich die verfassungsrechtliche Prüfung sogar, zumindest in diesem Einzelfall. Worum geht's? Er hat gesagt, nochmal, denn die SA hatte kein Motto. Jetzt ist das Motto anders zu bewerten als ein verfassungsrechtliches Kennzeichen. Ein Motto ist sozusagen der Programmsatz einer Organisation. Das ist ein Motto. So, die SA hatte aber mindestens zwei Motti, wenn ich jetzt im Plural richtig gewählt haben sollte. Und das eine Wortbedeutung war alles für Deutschland, das Bekannte, über das wir streiten. Aber die ältere Fassung, die hieß sogar Deutschland erwache. Das war eigentlich die ursprüngliche Aussage. Darüber hinaus hat die SA niemals den Spruch alles für Deutschland oder auch Deutschland erwache in ihre Satzung oder in ihre Programmsätze aufgenommen. Die Sache wird historisch fast lustig. Das Wort alles für Deutschland ist aufgenommen in der Kleiderordnung der SA. Warum in der Kleiderordnung? Der Ehrendolch der SA, auf dem das geschrieben war, gehörte zum Kleiderbestand der SA und ist damit Teil der Kleiderordnung gewesen. Und die Geschichte hatte dann noch eigentlich eine fast aus heutiger Sicht komische Variante. Die hieß nämlich, wenn man jetzt den Dolch der SA genommen hatte, hat ja jeder Dolch, wenn er eine Schneide hat, zwei Seiten. Auf der einen Seite stand ursprünglich geschrieben, in herzlicher Kameradschaft, Ernst Röhm. Und auf der anderen Seite stand, alles für Deutschland. Und jetzt passierte Folgendes. Herr Röhm hatte ja 1934 einen Unfall. Ich glaube, er ist ermordet worden. Und die Dolche waren aber schon alle hergestellt. Und weil die Nazis, also im Prinzip sparsam waren, haben die dann die Dolche eingesammelt und haben von Ernst Röhm also das raus wegschleifen lassen und alles für Deutschland gelassen. Und deshalb sind heute also, auch wenn Sie nochmal einen Dolch haben, wo wirklich Ernst Röhm draufsteht, der ist im Bereich 30.000 bis 40.000 Euro wird er gehandelt, wenn der echt ist. Ne? Weil die sind alle eingesammelt, nicht alle, aber fast alle eingesammelt und geschliffen worden. Das zeigt aber, dass ein richtiges Motto nicht vorhanden war. Und insoweit ist die Aussage, und jetzt komme ich auf Herrn Höcke zurück, zu sagen, die SA hatte kein Motto, auslegungsfähig. Man könnte ja sagen, das ist ja sowas Ähnliches wie ein Motto, wenn es auf dem Dolch stand. Aber man kann auch genauso gut sagen, die SA hatte kein Motto. Und davon ist zu unterscheiden, was der Bundesgerichtshof gesagt hatte, noch 1925. Der hatte eben nicht festgestellt, das ist das Motto der SA. Der hatte nur gesagt, dadurch, dass die SA diesen Spruch so massiv verwendet hat, kommt es einem Kennzeichen im Sinne des Strafrechts gleich. Und deshalb ist Herr Höcke zu bestrafen. Und deshalb wurde die damalige Revision von Herrn Höcke in zwei Fällen abgewiesen.
Jetzt haben wir natürlich auch die Thematik, die Medienanstalten. Sie vertreten ja schon länger Mandanten in Verfahren gegen die Landesmedienanstalten und Sie kritisieren auch das Vorgehen von denen sehr deutlich. Viele sprechen ja inzwischen auch von einer schleichenden Ausweitung der Medienaufsicht in den journalistischen Bereich. Erleben wir gerade auch so einen grundlegenden Wandel der Aufgaben von Landesmedienanstalten?
Also die Landesmedienanstalten sind zu Zensurbehörden deformiert. Ursprünglich gab es mal Landesmedienanstalten, die hatten eine Aufgabe, das kam damals der Privatfunk auf. Sie erinnern sich, dann gab es zuerst einen privaten Hörfunksender, RTL, Sat1, Pro7 und so weiter. Und die Landesmedienanstalten sollten im Prinzip vor allem diesen privaten Rundfunk managen. Und da ging es damals noch um die Überschrift, wahrscheinlich im Zusammenhang mit Tutti Frutti, der eine kennt das noch, Jugendschutz. Und dann ging es halt um die Zulassung, Frequenzverteilung, Jugendschutz. Das war die Aufgabe einer sehr, sehr kleinen Landesmedienanstalt. Und das war so eine verschnarchte Veranstaltung, dass der Vorvorvorgänger von Herrn Schmidt, von dem ich gerade gesprochen habe, der sogenannte einarmige Bandit hieß er damals, das war der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin-Schütz, für den hatte man noch einen Job gesucht und der ist dann dahingesetzt worden, dass er ein ordentliches Auskommen hatte. Also mit anderen Worten, das spielte jetzt keine wichtig große Rolle, es war eine Schnarchveranstaltung. Und mit der gesamten Professionalisierung des Hörfunks, aber auch des Fernsehens, die sind irgendwann mal alle zugelassen worden und so weiter, die hatten Rechtsabteilungen, da war relativ wenig zu managen. Und dann ist dazu gekommen, irgendwann, ganz konkret im Jahre 2020, heimlich reingeschlichen, die flächendeckende Überprüfung der Internetmedien, die halbwegs journalistisch unterwegs sind, und zwar flächendeckend zu kontrollieren auf journalistische, in Anführungsstrichen, Wahrheit, was immer das ist, und die Einhaltung anderer Vorschriften. Das war 2020/22 schon im Gesetz, aber es hatte im Prinzip keine Umsetzungsfolge. Und mit der Einsetzung von KI und von ganz vielen Leuten, die da jetzt arbeiten, ist das jetzt flächendeckend ausgeweitet worden. Das gesamte Internet wird flächendeckend ausgewertet auf die Fragestellung, haben wir Rechtsverstöße aller Art? Und die Überschrift heißt Kiwi. Das ist die künstliche Intelligenz von den Kollegen. Und deren Ziel ist es am Ende, das gesamte Internet zu überprüfen, ob irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und Alexander Wallasch war das erste prominente Opfer der Nummer. Zumindest hat er laut darüber gesprochen. Und jetzt natürlich erheblich prominenter, auch die große Anzahl der Zurufe und von Herrn Höcke, ist das neue Thema.
Letzte Frage und ich bitte um eine knackige Antwort.
Ja.
Der ganze Fall Benjamin Bernd, der sorgt ja seit Monaten für Diskussionen über Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und staatliche Medienaufsicht, die sich ja, wie Sie gerade gesagt haben, offensichtlich eigene neue Aufgaben sucht und dabei die eigenen Kompetenzen überschreitet. Nach Vorlage Ihres Gutachtens sprechen Sie davon, dass es den eigentlichen Fall Ben im Grunde gar nicht mehr gibt. Was erwarten Sie jetzt von der Landesmedienanstalt? Was glauben Sie, was die nächsten Schritte sind?
Entweder sind sie klug, da bin ich mir aber nicht sicher, dann würden sie den Fall einfach sein lassen, frei nach dem Motto, es ist zumindest vertretbar, auch wenn wir es anders sehen. Oder aber sie machen weiter, dann hat eigentlich der Kollege, der das betreut, zwei Möglichkeiten. Er kann über die Sache diskutieren und dann noch hilfsweise über die Frage, ist verfassungsrechtlich zulässig. Das ist eigentlich die Fragestellung. Eigentlich können die nur noch ein Rückzugsgefecht führen, wenn sie halbwegs schlau sind.
Sagt der Rechtsanwalt Dirk Schmitz und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ihnen einen schönen Abend.
Ja, wiederhören.
Liebe Hörer, ein großes Wort steht jetzt im Mittelpunkt, nämlich Empathie. Für die einen moralischer Kompass, für die anderen ein gefährlicher Irrweg. Wird Mitgefühl im Westen zunehmend zum politischen Problem? Und was passiert, wenn Gefühle Entscheidungen bestimmen? Hören Sie jetzt dazu den Kommentar des Tages von Norbert Bolz.
Stirbt der Westen an der tödlichen Krankheit Mitleid? Diese Frage steht heute hinter dem Fremdwort Empathie. Die meisten werden Empathie mit Einfühlungsvermögen oder Mitgefühl übersetzen. Der Begriff ist jetzt aber durch eine polemische Wendung aktuell geworden. Der kanadische Marketingprofessor Gad Saad und ihm folgend Elon Musk sprechen von selbstmörderischer Empathie in der westlichen Welt. Gemeint ist, dass wir nicht rational entscheiden können, wenn wir von Mitleid überwältigt sind. Und das hat dann fatale Folgen für unsere Migrationspolitik und unseren Umgang mit Minderheiten. Saad und Musk gehen sogar so weit, dass sie in der öffentlichen Förderung von Empathie eine politische Waffe sehen, die den Westen wehrlos macht. Ermöglicht wird das durch die Fernethik der Medien. Dafür hat der Soziologe Helmut Schelsky schon vor Jahrzehnten die gute Formel »das geborgte Elend« geprägt. Das Fernsehen zeigt uns tagtäglich das Leid und die Katastrophen aus allen Ecken der Welt. Und das bedeutet aber, die ganze Welt geht uns jetzt etwas an. Und fast nichts können wir tun. Je unmöglicher aber ein wirklich eingreifendes Handeln ist, desto lauter ertönt das Pathos der Betroffenheit. Mitleid war ja schon immer das demokratische Gefühl schlechthin. Es geht um die Betroffenheit durch die Hilfsbedürftigkeit der Opfer. Und genau das ist die heute vorherrschende demokratische Empfindung. Dabei geht es allerdings weniger um Politik als um Religion, nämlich um eine Religion des Helfens und Schützens. Gerade die Leute, die ein schlechtes Gewissen haben, weil sie so viel Geld besitzen, wollen die Welt retten. Man denke nur an Herrn Grönemeyer und Luisa Neubauer. Sozialpsychologen wissen, dass Schuldgefühle eine unspezifische Hilfsbereitschaft erzeugen. Das wird von Menschenrechtsorganisationen, Nichtregierungsorganisationen und philanthropischen Milliardären wie George Soros genutzt. Vor allem die Nichtregierungsorganisationen, die in Wahrheit zumeist von staatlichen Stellen finanziert werden, haben hier eine Schlüsselstellung. Es handelt sich um eine sich selbst ermächtigende sogenannte Zivilgesellschaft, die es ermöglicht, Politik gegen die Bürger zu machen. NGOs inszenieren einen Bußkrampf des Westens und fördern eine fortschreitende Feminisierung der Öffentlichkeit, also die Emotionalisierung und Moralisierung aller politischen Fragen. Man könnte auch sagen, christliche Gefühle haben den christlichen Glauben überlebt. Das passt dann perfekt zu einer feministischen Außenpolitik. Damit ist Empathie zur Unterwerfung pervertiert. Und das ist für den Westen tatsächlich selbstmörderisch. Doch gibt es einen ganz anderen, unsentimentalen Begriff von Empathie. Die politische Philosophin Hannah Arendt hat Empathie scharf von Mitleid unterschieden und sie durch die Fähigkeit definiert, die Perspektive eines anderen einzunehmen. Es geht also nicht um Fühlen, sondern um Begreifen. Nur durch diese Fähigkeit konnte der Prozess der Zivilisation beginnen. Und nur diese recht verstandene Empathie schützt uns vor dem Rückfall in die Barbarei. Recht verstandene Empathie hat also nichts mit Selbstgeißelung zu tun, sondern nur mit Selbstkritik. Die Fähigkeit zur Selbstkritik war eine der großartigsten Errungenschaften der westlichen Kultur. Aber heute ist das Bewusstsein verloren gegangen, dass es Grenzen der Selbstkritik des Westens geben muss. Der Stolz des Westens ist deshalb in einen Sündenstolz umgeschlagen. Seither leben wir in einer Kultur der Angst, der Schuldgefühle und der Selbstbestrafung. Die Perversion der Empathie hat heute schon das Niveau der Schauprozesse erreicht, wo man sich öffentlich zu Verbrechen bekennen soll, die man gar nicht begangen hat. Struktureller Rassismus zum Beispiel oder toxische Männlichkeit. Seit der Parole Refugees Welcome hat Deutschland die Führungsrolle in Sachen selbstmörderischer Empathie übernommen. Das war und ist plakativer Altruismus. Selbstbelohnung durch übergroße Großzügigkeit. Die Gutmenschen wollten und wollen den ultimativen Reputationsgewinn. Wir sind die Weltmeister im Guten. Nach uns die Sintflut.
Das war der Kommentar des Tages von Norbert Bolz. Liebe Hörer, das war 1820 für diesen Donnerstag, den 16. Juli 2026. Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich von Ihnen verabschieden und Sie darauf hinweisen, natürlich geht es mit unseren Informationssendungen auch für Sie weiter, morgen bei Kontrafunk aktuell. Da sprechen wir zum Beispiel wieder darüber, wie es mit dem Journalismus war während Corona. Es geht um das Thema die Brandbeschleuniger, das Versagen der Journalisten bei Corona. Dann geht es noch um die Minderjährigkeit von unbegleiteten Migranten. Ich darf mich bei der Mannschaft für heute bedanken. Redaktionelle Leitung hatte Max Stadler, Technik und Produktion Jörg Reinke, Nachrichten Marcel Jopper. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und Ihnen einen schönen Abend.